Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Brexit, AfD und nun Donald Trump. Warum liegen die Wahlforschungsinstitute heute so oft daneben?
Ich muss leider Ihre Frage korrigieren, denn im Falle von Donald Trump liegen die Institute mitnichten daneben. Diese Interpretation, die im Augenblick durch die Medien geht, basiert auf einem Missverständnis des amerikanischen Wahlsystems. Ich habe hier gerade die Seite der New York Times vor mir und die zeigt, dass Hillary Clinton in der Popular Vote, also in der Stimmenverteilung in der Wählerschaft, einen Vorsprung von 1,1% im Moment hat. Das heißt, die Umfragen lagen mitnichten falsch, dass Donald Trump trotzdem gewinnt. Und das ist nicht das erste Mal, dass ein Kandidat, der keine Mehrheit in der Bevölkerung hat, eine Präsidentschaftswahl gewinnt, liegt am indirekten amerikanischen Wahlsystem, bei dem entscheidend wichtig ist, welcher Kandidat welche Staaten gewinnt und wie viele Wahlmänner die ins Electoral College schicken.
Trotzdem würden Sie wahrscheinlich nicht verneinen, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt für die Wahlforschung.
Es gibt gewisse Schwierigkeiten, aber die augenblickliche Präsidentschaftswahl kann dafür nicht als Beispiel herangeführt werden. Die amerikanische Umfrageforschung ist ziemlich gut methodisch. Aber Sie fragten nach Problemen der Umfrageforschung. Sie erwähnten den Brexit in Großbritannien und Ergebnisse der AfD in Deutschland. Und in der Tat ist es da richtig, dass wir Unterschätzungen der tatsächlichen Ergebnisse hatten in den Umfragen, auch übereinstimmend zwischen den Umfragen. Meine Hauptinterpretation dieser Phänomene geht dahin, dass dieses Wählerverhalten motiviert war in erster Linie durch eine Ablehnung in Anführungszeichen etablierter politischer Institutionen und in Anführungszeichen Mainstream-Politik. Und Personen, die diese Institutionen und diese Politik ablehnen, neigen dazu, auch Umfrageinstitute und die politische Umfrageforschung gewissermaßen einzureihen in das, was sie ablehnen und tendieren deswegen dazu, eher nicht bei Umfragen teilzunehmen. Und das ist dann ein Faktor, der natürlich auch durch Gewichtung innerhalb der Umfragen, basierend auf den Personen, die sich beteiligt haben, nicht durch Gewichtung ausgeglichen werden kann, weil seine Größe einfach unbekannt ist.
Ja, wie bekommt man dann dennoch als Meinungsforscher aus jemandem heraus, ob er zum Beispiel die AfD wählt? Oder braucht man da ganz neue Methoden?
Naja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was wir in der Umfrageforschung Coverage nennen. Die ideale Umfrage ist ein in der Tat repräsentativer, das heißt spiegelbildlicher Querschnitt der gesamten Bevölkerung. De facto ist es aber so, dass die Stichproben immer nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung erreichen. Das basiert darauf, dass natürlich die Teilnahme an Umfragen freiwillig ist. Und wenn ein Zusammenhang existiert zwischen der Bereitschaft, an Umfragen überhaupt teilzunehmen und dem, was man durch Umfragen messen möchte, dann fallen bestimmte sozusagen Teile des Phänomens, das man analysieren möchte, systematisch aus dem Visier, aus der Optik der Umfrageforschung heraus. Und dafür kann die Umfrageforschung mit ihrem eigenen Instrumentarium auch keine Abhilfe schaffen, aufgrund des Prinzips der Freiwilligkeit, auf dem sie basiert. Das Einzige, was da helfen könnte, wäre sozusagen Auskunftspflicht aller Personen für die Umfrageforschung. Und das ist natürlich in einer freien Gesellschaft nicht durchsetzbar.
Sehen Sie denn trotzdem noch eine Zukunft für die Meinungsforscher, wenn Sie jetzt sagen, man kann da eigentlich gar nichts machen?
Man kann durchaus etwas tun. Eine Patentlösung gibt es sicher nicht. Was notwendig ist, sind sehr, sehr aufwendige Befragungsverfahren, die kommerzielle Umfrageforschung, die ja überwiegend für Medien arbeitet und die Medien möchten natürlich möglichst viel Ertrag für möglichst wenig Geld, nicht leisten kann. Da ist eher die akademische Forschung gefragt und sehr, sehr hohe Investitionen in die akademische Forschung. Da sprechen wir ohne weiteres von Beträgen, die gehen bis in Millionenhöhe, um eine solche Studie so zu machen, dass wirklich diese Probleme verlässlich beseitigt werden. Und das wiederum setzt natürlich auch die Bereitschaft bei Forschungsförderungsinstitutionen voraus, so viel Geld zu investieren. Wenn man es investieren würde, würde man wenigstens gewisse so Benchmarks, Referenzgrößen erhalten, die dann wiederum den kommerziellen Instituten ermöglichen würden, ihre Ergebnisse besser zu adjustieren an die Realität. Aber ganz das Problem lösen werden solche Verfahren auch nicht.
Welche Rolle spielt denn dabei, dass sich vielleicht auch das Verhalten der Wähler verändert hat, also dass man sich später entscheidet zum Beispiel?
Das macht die Sache nicht einfacher. Das ist in der Tat auch der Fall. Die Wähler sind flüchtiger geworden. Sie entscheiden sich später. Das heißt, es ist immer Spielraum für Wandel vorhanden. Manchmal geistern ja auch solche Denkfiguren wie der Last-Minute-Swing durch die Literatur. Das ist sicherlich übertrieben, dass es in allerletzter Minute riesige Veränderungen im Wählerverhalten geben kann. damit ist nicht zu rechnen, aber man muss eine sehr punktgenaue und kontinuierliche Beobachtung der Wählerschaft vornehmen, um wirklich dann auch immer genau mitzunehmen, was da passiert. Man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, was wirklich zählt für den Ausgang einer Wahl, ist natürlich erst, was unmittelbar vor der Wahl geschieht. Kein Wahlforscher würde hingehen und behaupten, dass seine Umfrageergebnisse eine Prognose aufs Wahlergebnis sind. Das ist ein Missverständnis in vielen Medien, dass es immer trotzdem so bezeichnet wird. Das heißt, ernst nehmen kann man wirklich erst die Ergebnisse direkt vor einer Wahl und nicht Dinge, die schon lang vorher passieren. Das wird natürlich gerne unterschlagen in der Berichterstattung. Da muss ich auch ein bisschen die Medien ansprechen, denn die Medien haben ja ein starkes Interesse, diese Zahlen zu publizieren, weil sie davon ausgehen, dass das für das Publikum sehr interessant ist. Es wird aber nur dadurch interessant, dass man diese Dinge sozusagen mit einer gewissen höheren Wertigkeit im Publikum verkauft, als sie tatsächlich haben.
Schauen wir noch mal kurz auf die USA. Sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, die Meinungsforscher lagen dort gar nicht so weit daneben. Können wir hier in Deutschland oder Europa noch etwas von den amerikanischen Meinungsforschern lernen?
Ich würde sagen, ja. Ich habe den Eindruck, dass der amerikanische Markt erheblich methodisch innovativer ist. Es gibt auch erheblich mehr Institute. Es gibt auch eine viel größere Bereitschaft, mit akademischer Forschung in den Austausch zu treten über die methodischen Instrumente, die man benutzt. Das ist in Großbritannien durchaus ähnlich. In anderen Ländern entdecke ich da eher so eine gewisse Trägheit und das Verharren in etablierten Mustern und eine vergleichsweise geringe Bereitschaft, sich mit den Bedingungen der eigenen Arbeit auseinanderzusetzen. Das fängt ja im Grunde schon in dem Aspekt an, dass wir als universitäre Wahlforscher ja nicht wissen, wie die Zahlen zustande kommen, die unsere Meinungsforscher, also die kommerziellen Institute, publizieren. Denn das sind ja keine direkten Messungen aus der Umfrage selbst, sondern diese Ergebnisse werden hinterher Gewichtungs- und Verarbeitungsprozessen dann nochmal unterworfen. Und das Ergebnis dieser Prozesse ist dann das, was publiziert wird. Das ist häufig relativ weit von den tatsächlichen Messungen der Umfragen selbst entfernt. Und diese Zwischenschritte werden als Betriebsgeheimnis behandelt und niemand außer den Instituten selbst weiß, wie das eigentlich gemacht wird. Deswegen kann auch niemand außerhalb der Institute beurteilen, wie methodisch hochwertig das eigentlich ist, was da geschieht. Und auch jemand wie ich tappt da im Prinzip im Dunkeln, wenn er solche Dinge kommentieren soll, weil er gar nicht weiß, was da gemacht wird.
Rüdiger Schmidt-Beck leitet die Deutsche Gesellschaft für Wahlforschung. Er hat uns über die Probleme und Schwierigkeiten berichtet, mit denen Wahlforscher heute umzugehen haben. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.